willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Herzlich willkommen. Im Namen des Friedensforums begrüße ich Sie und euch alle. Ganz besonders begrüße ich neben mir Professor Dr. Christoph Butterwecke. Wir sind alle in der Nachkriegszeit erwachsen und zum Teil auch alt geworden, und sowas wie wir derzeit politisch und in der Welt erleben, ich kann mich da nicht dran erinnern, obwohl der Zusammenhang Sozialabbau und Rüstung ja immer wieder und dauernd Thema ist, aber in dieser extremen Form habe ich das noch nicht erlebt. Nochmal herzlich willkommen, Christoph. Wir sind gespannt, was du uns erstmal zu erzählen hast.
Ja, schönen Dank, Jochen, für die Einladung und die Einführung. Einen recht schönen guten Abend allerseits. Diese politische Situation, die politische Gesamtsituation, was die Weltlage, aber auch die innenpolitischen Mehrheitsverhältnisse in der Bundesrepublik angeht, die erwecken bei mir so auch so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnisse. Also ich erinnere mich plötzlich, dass ich mich zum Beispiel in den frühen 80er Jahren sehr intensiv in der Friedensbewegung aktiv mit der Raketenstationierung von Pershing 2 und Cruise Missiles beschäftigt habe, darüber auch publiziert habe, auch übrigens Bücher, wie es so meine Art ist, fast zu allen für mich jedenfalls brisanten gesellschaftspolitischen Themen habe ich dann ein Buch herausgegeben oder verfasst. In Bezug auf den Frieden damals waren es mehrere, aber ich will mal zwei nennen, die auch einen ganz guten aktuellen Bezug haben. Also einmal mit Olaf Scholz zusammen, mit dem ich auch vor amerikanischen Kasernen gesessen habe, habe ich in einem Buch, das hieß Der Olaf Scholz, der unser letzter Bundeskanzler, vor dem der jetzt zwei Anläufe brauchte. Der Olaf Scholz war damals stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender und hat in einem Buch mitgeschrieben, Friedensbewegung, was nun, hieß das. Das habe ich herausgegeben, zusammen mit anderen aus dem Bremer Friedensforum, wo ich auch in dem Sprecherkreis war, nach der Raketenstationierung oder genauer gesagt nach dem Beschluss, dass die Raketen stationiert werden sollten in Deutschland, also in Westdeutschland damals noch. Und da hat Olaf Scholz für die Jungsozialisten Folgendes geschrieben: die größte Gefahr für den Weltfrieden war und ist der US-Imperialismus. Und da fragt man sich natürlich heute so im Rückblick, wer hat sich eigentlich mehr verändert? Olaf Scholz auf seinem Weg ins Kanzleramt oder der US-Imperialismus, wenn man an den Irakkrieg, an den Afghanistan-Krieg, an Abu Ghraib und an Guantanamo und anderes erinnert? Da fällt die Antwort eigentlich nicht schwer. Und ich habe damals auch noch ein anderes Buch gemacht, das hieß Sozialdemokratie, Krieg und Frieden. Das werde ich morgen mit in eine Versammlung der SPD in Sprockhövel nehmen, weil die mich eingeladen hat, nicht zum Thema Frieden, aber zum Thema soziale Ungleichheit zu referieren. Und da habe ich in diesem Buch Sozialdemokratie, Krieg und Frieden auf 400 Seiten Dokumente zusammengetragen. Natürlich, wie sich die SPD zu Krieg und Frieden verhalten hat und auch welche innerparteilichen Auseinandersetzungen es zu dem Thema gab. Und unter anderem ist darin enthalten ein sehr schöner Auszug aus einem Buch von Helmut Schmidt. Der hat nämlich in den frühen 60er Jahren, Verteidigung oder Vergeltung hieß das Buch, Folgendes geschrieben. Landgestützte Mittelstreckenraketen gehören nach Alaska, Grönland oder in die Wüsten Syriens, aber nicht in ein dicht besiedeltes Land wie die Bundesrepublik Deutschland. Und aktueller kann es eigentlich nicht sein, wenn man jetzt an die Stationierung von Hyperschallraketen und von neuen US-amerikanischen Mittelstreckenraketen denkt, die Olaf Scholz als Bundeskanzler am Rande einer NATO-Tagung mal eben mit den Vertretern der USA dort verabredet hat. Landgestützte Raketen wirken nämlich wie Magneten. Und deswegen stellt man sie Das gilt nach wie vor, was Helmut Schmidt da schon in den frühen 60er Jahren, der es übrigens auch vergessen hatte, weil er als Bundeskanzler dann Pershing II und Großmissilstationierung durchgesetzt hat. Das ist doch völlig verrückt, dass Sozialdemokraten, führende Sozialdemokraten wie Schmidt und Scholz, diejenigen sind, die auf der einen Seite richtige Erkenntnisse haben und dann, wenn sie in Amt und Würden sind, also genauer gesagt im Amt des Bundeskanzlers, dass sie dann zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen. Ich habe aber auch noch so Déjà-vu-Erlebnisse in anderer Art. Ich habe mich nämlich in den 90er Jahren dann sehr intensiv mit dem Rechtsextremismus beschäftigt. Also damals waren die Republikaner die Partei, die ziemlich sensationelle Wahlerfolge hatte und mit denen man sich dann natürlich da intensiv beschäftigte. Das habe ich auch getan. Ich war Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen. Damals, glaube ich, noch arbeitsloser Privatdozent. Später dann nach meinem beruflichen Aufstieg an die Universität zu Köln Professor für Politikwissenschaft. Und damals habe ich dann mehrere Bücher zum Rechtsextremismus gemacht, also mit Wilhelm Heidmeier, den ihr vielleicht kennt, Rechtsextremismus im vereinten Deutschland, ein Buch hieß Rassismus in Europa. Ein anderes Buch, wo ich auch so ein Déjà-vu-Erlebnis habe und jetzt überlege, ob ich nicht die Inhalte dieser Bücher eigentlich neu publizieren kann. Das hieß nämlich Europa gegen den Rest der Welt, Fragezeichen. Zuwanderungsbewegung, Flüchtlingspolitik und irgendwas anderes im Untertitel. Also da ging es um die Flüchtlingsabwehr, die damals eben auch schon so ähnlich wie heute, wo Friedrich Merz der Hauptwortführer dieser Politik ist, aber jetzt auch die neue Koalition aus CDU, CSU und SPD wahrscheinlich eine solche Abschottungspolitik macht, wo wir uns kritisch dann damals damit auseinandergesetzt haben. Also all diese Themen, mit denen ich damals zu tun hatte, kommen jetzt wieder auf die Agenda. Und da habe ich mich natürlich gefragt, das wird vielen hier wahrscheinlich im Raum so gehen, weil das Publikum ist ja, wie ich das gewohnt bin, jetzt auch nicht gerade so, dass man denkt, naja, hoffentlich seid ihr irgendwie alle volljährig. Ja, hat man denn eigentlich umsonst sich politisch engagiert? Und was ist dabei herausgekommen? Und da hat jetzt ein Freund, um mich zu trösten, zu mir gesagt, wahrscheinlich wäre es sonst alles noch viel schlimmer gekommen. Und wenn das richtig ist, dann weiß ich wenigstens, warum ich das alles gemacht habe. Ich werde aber auch nicht aufhören, und mich politisch einzumischen. Und ich bin auch nicht resigniert, sondern halt es da mit Antonio Gramsci, dem Begründer der Kommunistischen Partei Italiens, der gesagt hat, er sei Pessimist des Verstandes und Optimist des Herzens. Also meine Analysen, auch was ich heute sagen werde, ist sicher nicht gerade so, dass man jetzt vor Freude über Tisch und Bänke springt. Aber auf der anderen Seite ziehe ich daraus nicht den Schluss, dass ich mich jetzt, könnte ich ja, als pensionierter Hochschullehrer, der aber noch als ganz später Vater zwei relativ kleine Kinder hat, könnte ich mich ja ins Privatleben zurückziehen und sagen, was geht mich denn da die große Politik an? Sollen sich doch jetzt Jüngere und andere drum kümmern? Das mache ich ja nicht. Ich denke da auch an Bertolt Brecht, der geschrieben hat, wer kämpft, kann verlieren und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also das heißt, ich ziehe daraus den Schluss, Resignation ist die falsche Reaktion. Ich muss auch, wenn sozusagen die Erkenntnisse, die Menschen haben, die sie auch bewegen, sich zu mobilisieren, sich zu engagieren, sich politisch auf der Straße oder anderswo aktiv einzumischen, wenn diese Erkenntnisse wieder verloren gehen, die ich in Büchern aufbereitet habe, in Interviews, in Vorträgen versucht habe, in die Bevölkerung zu tragen, auch wenn das wieder verloren geht, muss man eben immer wieder einen neuen Anlauf nehmen. So, und nachdem ich mich mit diesen Themen beschäftigt hatte, mit der Geschichte der SPD, mit Friedenspolitik, mit Rüstungskonversion, gerade habe ich eine Einladung gesehen, Krise und Konversion in der Fahrzeugindustrie. Ich habe in den 90er Jahren ein Buch zur Rüstungskonversion in der Region gemacht und würde das heute Rekonversion nennen, was da stattfindet, dass nämlich plötzlich Unternehmen, die vorher Straßenbahnen oder LKWs hergestellt haben, jetzt Panzer oder anderes Rüstungsmaterial produzieren. Da haben wir in den 90er Jahren gesagt, ich kann mich noch erinnern, Dieter Sengers, das wird einigen hier im Saal jedenfalls was sagen, einer wahrscheinlich damals der prominenteste Friedensforscher der Bundesrepublik, der hat 1990 mir angeboten zu wetten, dass es all diese Rüstungsprojekte wie Jäger 90 oder Eurofighter, dass das alles nicht stattfinden werde, weil jetzt die Friedensdividende dazu führe, nach der Auflösung des Warschauer Vertrages und dem Niedergang und dem Scheitern des real nicht mehr existierenden Sozialismus in Ost-Mitteleuropa, hat er mir eine Wette angeboten, dass diese Rüstungsprojekte, die damals zur Debatte standen, dass die alle nicht kommen würden. Heute muss man leider sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir erleben eine ich würde schon sagen Hysterie, wie sie bisher nie bestand. Also noch in der ersten Präsidentschaft von Donald Trump mit seiner Forderung, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben an alle NATO-Mitgliedstaaten. Da weiß ich noch, dass die Reaktion hier war in der Öffentlichkeit, also was spinnt der denn da wieder rum, den Rüstungshaushalt auf diese Art und Weise aufzublähen. Würde ich heute, was früher häufiger der Fall war, würde ich heute in eine Talkshow eingeladen im Fernsehen und ich würde da sagen, 5% des Bruttoinlandsprodukts sind doch viel zu wenig, weil wenn man sieht, wie Putin uns demnächst angreift, dann müssen es doch 10% sein, dann würde ich wahrscheinlich von vielen gefeiert werden im Lande. Also so hat sich ja die Situation verändert. Übrigens an der Stelle, meine Oma hat in den 50er Jahren zu mir gesagt, wenn wir nicht rüsten, steht der Russe bald am Rhein. Heute ist es genau umgekehrt. NATO-Truppen stehen an der russischen Westgrenze, nur dass das niemand zur Kenntnis nimmt und auch glaubt, da fühlt sich deswegen auch keiner in Russland bedroht, weil hier natürlich die Wahrnehmung ist, die NATO ist eben, das sind die Guten, von denen hat man nie was zu befürchten und die USA haben ja auch so wenig Kriege in ihrer Geschichte geführt, dass man annehmen kann, das tun die auch in Zukunft nicht, dass es aber nur gemeinsame Sicherheit geben kann und natürlich die Bedrohungsgefühle auf beiden Seiten da sind, das wird ja kaum noch zur Kenntnis genommen und das ist ja wenigstens, um nochmal auf die SPD zu kommen, bei Egon Bahr und Willy Brandt, durchaus, sagen wir mal, in den Köpfen auch von führenden Politikern existent gewesen, heute aber offensichtlich überhaupt nicht mehr verbreitet. Nachdem ich mich mit diesen Themen, die ich jetzt genannt habe, beschäftigt hatte, und ich mache das immer so, dass ich zuerst mal schildere, wie bin ich zu dem Thema des Abends gekommen und welche Erkenntnisse habe ich auf dem Weg gefunden dahin. Als nächstes habe ich mich mit Kinderarmut beschäftigt. Damals war ich an einer Hochschule in Potsdam, bildete Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen aus und die hatten das Gefühl, dass später in ihrer Berufspraxis sie konfrontiert sein würden mit Kinderarmut und baten mich, Lehrangebote dazu zu machen, weil dieses Problem in den damals noch ostdeutschen, in den damals noch neuen ostdeutschen Bundesländern sich so ausbreitete. Und ich bin dieser Bitte nachgekommen, habe mich mit Kinderarmut beschäftigt, habe mich eingearbeitet und dann, wie es so meine Art ist, nicht nur dazu Seminare und Lehrprojekte, sondern auch Forschungsprojekte, Bücher gemacht, mehrere an der Zahl. Und habe aber dann natürlich gemerkt, dass sich die Öffentlichkeit zwar für die Armut von Kindern interessiert, weil das sind ja diese niedlichen kleinen Wesen, denen man auch nicht vorwerfen kann, dass sie selbst schuld sind an ihrer sozialen Misere. Also in der Sozialgeschichte der Armut sind sie die Prototypen der würdigen Armen. Die unwürdigen Armen sind die Erwachsenen, die selber schuld sind, dass sie arm geworden sind, weil sie zu faul waren, in der Hängematte des Sozialstaates lagen, Drückeberger, Faulenzer, Sozialschmarotzer. Diese, sagen wir mal, Unterscheidung, dass sich die Öffentlichkeit nur oder hauptsächlich für die Kinderarmut, wenn überhaupt, damals, muss ich sagen, beschäftigte man sich nur in der Vorweihnachtszeit mit Armut. Ein bisschen hat sich das verändert, verbessert, würde ich sagen. Aber dann 12 Monate nicht mehr. Also nur in der Zeit, wenn es galt, Spenden einzuwerben. Dann waren die Kinder dafür wie geschaffen. Das ist bis heute so. Und ich kann es ja nachvollziehen, dass natürlich Kinder, wenn die jetzt das Pech haben, in eine arme Familie hineingeboren zu werden und dann wird aus dem armen Kind ein armer Jugendlicher und dann ein armer Erwachsener, der wieder Kinder hat, dass das eine besondere Dramatik hat. Nur, ich habe natürlich schnell erkannt, Kinder sind arm, weil die Familien, genauer gesagt die Eltern, noch genauer die Mütter arm sind. Und habe mich dann mit Erwerbsarmut, Stichwort Hartz IV, beschäftigt. So, jetzt bin ich ja eingestiegen mit diesen Déjà-vu-Erlebnissen. Ich habe ein Buch gemacht, damals Hartz IV und die Folgen, im Untertitel mit einem Fragezeichen, das ich heute weglassen würde, auf dem Weg in eine andere Republik, Fragezeichen. Ja, Hartz IV hat nicht nur dieses Land wahnsinnig verändert in Bezug auf mehr soziale Eiseskälte, sondern die Wahlerfolge heute der AfD, die Republikaner, gibt schon lange nicht mehr. Aber die AfD ist ja eine Partei, die viel extremer, viel radikaler und auch viel erfolgreicher ist. Deren Aufstieg hat natürlich ganz viel mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen von Gerhard Schröder zu tun, mit dem ich auch mal vor 45 Jahren zusammen Juso-Arbeit gemacht habe. Und das, denke ich, ist eben sozusagen etwas, was jetzt auch wiederkommt. Die neue Koalition aus CDU, CSU und SPD hat in ihrem Koalitionsvertrag, den ich sehr intensiv gelesen habe, weil darin ja beschrieben wird, wie die Politik der nächsten 4 Jahre so in den Grundzügen jedenfalls aussieht, versprochen, eine neue Grundsicherung einzuführen. Das ist natürlich Orwellscher Neusprech, weil eigentlich ist es nichts Neues, sondern es ist eine Retro-Regierung, nicht eine Fortschrittskoalition, wie zumindest die Ampel für sich beansprucht hat am Anfang, sondern eine Rückschrittskoalition, eine Koalition des sozialen Rückschritts. Man will Hartz IV im Grunde wieder einführen. Also der Vermittlungsvorrang soll wieder eingeführt werden, für die sich damit nicht auskennen. Da erzählt mir eine Mutter unter den Gegebenheiten von Hartz IV, ihr 17-jähriger Sohn auf dem Gymnasium kurz vorm Abitur wird vom Jobcenter aufgefordert, in einen Mac-Job einzusteigen und seine Schule zu verlassen. Das ist Vermittlungsvorrang. Vermittlungsvorrang heißt, diejenigen, die das damalige Arbeitslosengeld II oder jetzige Bürgergeld oder demnächst die neue Grundsicherung bekommen, die müssen jeden Job annehmen. Das hat Vorrang vor einer Ausbildung, vor einer schulischen Bildung, vor einer Qualifizierung der Menschen. Das wird jetzt wieder eingeführt. Es wird mit der neuen Grundsicherung auch eingeführt, dass es wieder schärfere Sanktionen gibt. Also das Bundesverfassungsgericht hatte im November 2019 verfügt, dass es diese Totalsanktionen, das heißt den völligen Entzug von Leistungen, nicht mehr gibt. Das Bürgergeld hatte bestimmte Erleichterungen und Verbesserungen gebracht. Jetzt wird es wieder Totalsanktionen, die heißen jetzt Leistungsminderung, also dann den vollständigen Leistungsentzug, so heißt es im Koalitionsvertrag, den wird es wieder geben für Arbeitsverweigerer. Darunter werden nicht diejenigen leiden, die wo sich, sagen wir mal so, der normale Bürger sich das so vorstellt. Also das sind Leute, die sind arbeitsfähig, die legen aber lieber die Beine hoch und gehen in eine Talkshow und sagen, ich habe keine Lust zu malochen, beziehe ich doch lieber die Grundsicherungsleistung. Abgesehen davon, dass das meistens eine Rationalisierung ist. Also die Leute sagen, sie wollen gar nicht arbeiten und beziehen lieber die Sozialleistung. Damit rationalisieren sie, dass sie vielleicht gar nicht in der Lage sind, so eine normale Arbeitsstelle anzunehmen, weil sie psychische oder gesundheitliche Probleme haben. Es wird diejenigen treffen, die zum Beispiel Angst vorm Jobcenter haben und die Schreiben des Jobcenters aus Angst vor dem Jobcenter gar nicht aufmachen. Die werden total sanktioniert werden. Und das heißt, wir haben da einen sozialen Rückschritt zu erwarten, der mich zumindest also entsetzt und erschreckt. Und nachdem ich jetzt mich mit Hartz IV beschäftigt hatte, habe ich natürlich auch erkannt, dass Armut Teil eines größeren Problems ist, nämlich Teil der sozialen oder wie ich lieber sage, sozioökonomischen Ungleichheit. Und nachdem ich das erkannt hatte, habe ich mich nicht mehr so sehr mit Armut beschäftigt, sondern das sieht man dann auch den Büchern aus dieser Zeit an. Eins heißt, ein ganz dickes, was ich auch für besonders, sagen wir mal, tiefgründig und wichtig halte, weil es sich auch mit anderer Literatur und anderen Positionen auseinandersetzt, die zerrissene Republik und im Untertitel wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland oder ein anderes Buch Ungleichheit in der Klassengesellschaft oder mit meiner Frau zusammengeschrieben Kinder der Ungleichheit und im Untertitel wie sich unsere Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt. So, das war die Erkenntnis, dass die sozioökonomische Ungleichheit das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, wenn nicht der Menschheit insgesamt ist. Warum? Weil aus dieser Ungleichheit erwachsen ökonomische Krisen, soziale Konflikte, ökologische Katastrophen, aber auch global betrachtet Kriege und Bürgerkriege. So, und jetzt komme ich auf den ersten Krieg zu sprechen, nämlich auf den Ukraine-Krieg. Da ist es bei uns üblich, wenn man sich die politische Öffentlichkeit und die Medien anguckt, dass dieser Krieg im Grunde auf eine Person reduziert wird und eine Dämonisierung von Wladimir Putin stattfindet. Putin ist als Präsident der Russischen Föderation sicherlich der politisch Hauptverantwortliche für diesen Krieg, gar keine Frage. Aber ich als Politik- und Sozialwissenschaftler, ich reduziere doch einen Krieg nicht auf eine Person. So wie es die Westdeutschen gerne nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, indem sie sagten, das war Hitlers Krieg. Da hatten wir im Grunde gar nichts mit zu tun. Also schlimmstenfalls sind wir verführt worden. Aber eigentlich hatten wir gar nichts damit zu tun. So, da hat ja Bertolt Brecht auch so was Schönes zugeschrieben in den Fragen eines lesenden Arbeiters. Alexander der Große eroberte Indien. Hat er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Ja, also Kriege sind nie das Produkt einer Person, sondern dahinter stehen natürlich wirtschaftliche, politische, wissenschaftliche Eliten des betreffenden Landes, das da Krieg führt. Und wenn man jetzt noch genauer dahinter guckt, wird man feststellen, dass diese sozialen Konflikte erwachsen aus sozioökonomischer Ungleichheit. Und da ist es ganz interessant, der Ukraine-Krieg. Weil wenn man sich die beiden beteiligten Länder anguckt, also Russland als Angreifer und die Ukraine, in beiden Ländern gibt es ein extremes Maß an sozialer Ungleichheit. Also schon vor dem Krieg, wer mal so Bilder gesehen hat von ukrainischen und russischen Dörfern, der wird mir zustimmen, dass das Gesellschaften sind, wo es eine ausgeprägte Armut gibt. Und auf der anderen Seite, in beiden Gesellschaften konkurrieren dort extrem reiche, ich nenne sie bewusst nicht superreiche, sondern hyperreiche Oligarchen darum, ob ihre Yacht 100 oder 150 Meter oder vielleicht demnächst auch 200 Meter lang sind. Diese Ungleichheit, die hat natürlich den Konfliktstoff hervorgebracht, der dann dazu geführt hat, dass es diesen Krieg gibt. Und das schmälert nicht die Verantwortung derjenigen, die politisch Entscheidungen getroffen haben, aber man muss diese tiefergehende gesellschaftliche Analyse vornehmen. Also insofern ist die Frage, die mir gestellt worden ist, nämlich ob Ungleichheit den Frieden gefährdet, nicht nur zu beantworten, so dass der soziale Friede gefährdet wird. Also ich glaube, dass diese sozioökonomische Ungleichheit, die wächst, dass die sowohl Gift ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, als auch eine Gefahr für die Demokratie. Die Wahlerfolge der AfD erklären sich ganz wesentlich, natürlich nicht nur, aber ganz wesentlich daraus. Und auch soziale Konflikte, Kriege und Bürgerkriege erwachsen daraus. So, als nächstes will ich mal die Ungleichheit in der Bundesrepublik analysieren. Das ist ja jetzt mein Leib- und Magenthema der vergangenen Jahre gewesen. Meine These ist, dass die Armut immer stärker in die Mitte der Gesellschaft vordringt. Das hat natürlich bestimmte Gründe, über die ich dann sehr viel geforscht und geschrieben habe. Katalysatoren sind die Krisen wie die Covid-19-Pandemie, die Energiepreisexplosion, die Inflation. Die haben aber die Ungleichheit nicht hervorgebracht, sondern die Ungleichheit hervorgebracht worden ist dadurch, dass die Wirtschaftsstrukturen, die Privateigentumsverhältnisse und die Verteilungsmechanismen einer solchen marktwirtschaftlich organisierten kapitalistischen Gesellschaft immer Ungleichheit bedingen. Also es ist nicht anders möglich, wenn einer kleinen Minderheit von Menschen die Unternehmen, die Banken, die Versicherungen gehören und eine große Mehrheit der Bevölkerung hat im Wesentlichen nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen, was schwierig fällt, wenn die Region einen problematischen Arbeitsmarkt hat oder wenn man gesundheitliche, psychische Probleme oder qualifikatorische Defizite hat, dann ist doch klar, dass es zu solch einer Ungleichheit führt. Aber das erklärt natürlich noch nicht, warum diese Ungleichheit in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Da mache ich drei Ursachenkomplexe oder Bündel verantwortlich. Erstens die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Wenn man den Kündigungsschutz lockert, wenn man die Leiharbeit liberalisiert, wenn man Werk- und Honorarverträge erleichtert, wenn man prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Mini- und Midi-Jobs, insbesondere eine Armutsfalle für Frauen einführt, ja, was entsteht dann? Ein breiter Niedriglohnsektor, der teilweise zwischen 20% und 25% aller Beschäftigten in Deutschland umfasst hat. Und wieso erhöht das die Ungleichheit? Naja, das ist ganz einfach. Niedrige Löhne sind gleichbedeutend mit hohen Gewinnen. So, das zweite Ursachenbündel ist die Demontage des Sozialstaates. Also, wenn man mit der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe durch Hartz IV dafür sorgt, dass Menschen ihren Lebensstandard nicht mehr sichern können, wenn sie zum Beispiel langzeiterwerbslos werden. Oder wenn man mit der Riester-Reform eine Teilprivatisierung der Altersvorsorge vornimmt und gleichzeitig ins Gesetzblatt hineinschreibt, dass das Rentenniveau von damals 53% vor Steuern absinken kann auf 43% im Jahr 2030, ohne dass der Gesetzgeber eingreifen muss. Der hat inzwischen eingegriffen mit der doppelten Haltelinie von Andrea Nahles als Sozialministerin und hat das Rentenniveau bei 48% stabilisiert. Aber wenn man prekäre Beschäftigungsverhältnisse hat, auf der einen Seite, also mit niedrigen Löhnen, und auf der anderen Seite senkt man das Rentenniveau von 53% auf 48%, dann laufen zwei Linien aufeinander zu und nach unten. Und wo die sich treffen, was haben wir da? Massenhaft Altersarmut. Und genau das ist geschehen, nicht nur in Bezug jetzt auf die Altersvorsorge, sondern auch in Bezug auf viele andere Bereiche der Sozialpolitik. Es hat eben einen Um- und Abbau des Sozialstaates gegeben und das war kein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung. Das war auch kein sozialpolitischer Betriebsunfall. Das war bewusst vorangetrieben. Gerhard Schröder hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2005 sich und seine rot-grüne Koalition dafür gelobt. Jetzt kommt ein wörtliches Zitat, einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen zu haben. So, und wenn man das macht, dann ist natürlich klar, dass es mehr Menschen gibt, die armutsgefährdet sind und auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist klar, dass dann auf unternehmerischer Seite die Gewinne stärker sprudeln. Sinn der Sache war, im Sinne des Neoliberalismus den Wirtschaftsstandort Deutschland noch konkurrenzfähiger zu machen. Und genau dasselbe, was damals Gerhard Schröder gemacht hat, finden wir jetzt im neuen Koalitionsvertrag. Also das Signalwort ist die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Leistung, der Begriff kommt 113 oder 117 Mal vor. Der Begriff Armut kommt 7 Mal vor. Einmal im Armuts- und Reichtumsbericht, also in diesem Begriff Armuts- und Reichtumsbericht, einmal als so ein vage Feststellung, es gibt Kinderarmut in Deutschland, na immerhin, aber keinerlei Maßnahmen, die der Kinderarmut wirksam jetzt begegnen könnten. Ansonsten noch 5-mal in Bezug auf andere europäische und vor allen Dingen außereuropäische Staaten, also Armut, Hunger und Not in der dritten Welt, hätte man früher gesagt, heute im globalen Süden wollen wir bekämpfen oder so. Also Reichtum kommt 2-mal vor, Ungleichheit, weiß ich nicht, glaube dreimal. Reichtum kommt zweimal vor. Einmal als der kulturelle Reichtum unseres Landes und einmal im Begriff Armuts- und Reichtumsbericht. Der soll in diesem Jahr vorgelegt werden, nachdem die Ampel es überhaupt nicht geschafft hat, einen Armuts- und Reichtumsbericht auch nur im Entwurf vorzulegen. So, das heißt, diese Politik des Neoliberalismus setzt sich jetzt verstärkt unter dieser neuen Retro-Koalition, wie ich sie mal nennen will, der Koalition des sozialen Rückschritts fort. Und das heißt, wir haben verstärkt zu befürchten, dass der außen-, militär- und energiepolitischen Zeitenwende, die Olaf Scholz erklärt hat im Februar 2022, dass dieser eine sozialpolitische Zeitenwende verstärkt folgt. Jetzt kommt so ein kleiner Werbeblock. Also in diesem Buch Deutschland im Krisenmodus habe ich ja nicht nur diese Krisen analysiert, auch was zum Ukraine- und zum Gaza-Krieg geschrieben, sondern auch zu dieser sozialpolitischen Zeitenwende, die ich beginnend gesehen habe mit dem Scheitern der Kindergrundsicherung. Also die Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP hatte sich ja vorgenommen, als erste Regierung seit 30 Jahren die Kinderarmut mal wirksam zu bekämpfen. Und am Ende ist daraus ein politischer Rohrkrepierer geworden. Also die FDP hat als so eine Art Opposition in der Regierungskoalition alles getan, um das zu blockieren und zu hintertreiben. Zuerst hat man das Ganze zu so einer Reformruine gemacht. Und dann ist es mit dem Scheitern und Zusammenbruch der Ampel endgültig im Papierkorb verschwunden, der Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung. Und er wird jetzt auch nicht wieder rausgeholt, weil Friedrich Merz und die Union erklärte Gegner der Kindergrundsicherung oder einer Kindergrundsicherung sind. Begonnen hat das damit, dass nur wenige Wochen nach der berühmten Zeitenwenderede von Olaf Scholz ein ganz hoher Jurist, nämlich der Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, gefordert hat, dass der außenpolitischen Zeitenwende auch eine sozialpolitische Zeitenwende folgen müsse. Und er hat die Rente, also hat verlangt, dass das Rentenniveau, dass das Renteneintrittsalter erhöht werden muss und vieles andere mehr, hat gesagt, das sei alles nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes zu erhöhen und um die Bundesrepublik voranzubringen. Ich bin ja vielleicht manchmal auch naiv, hätte immer gedacht, dass der Präsident des Bundessozialgerichts sich so ein bisschen sozialer Verantwortung bewusst sein sollte und vielleicht mehr auf die wachsende Altersarmut gucken würde, als darauf, ob man durch Senkung der Rentenversicherungsbeiträge für die Arbeitgeber den Wirtschaftsstandort sozusagen wettbewerbsfähiger machen kann. Hätte ich mir in meiner Naivität vorgestellt, dass Altersarmut was ist, was den Präsidenten des Bundessozialgerichts, der übrigens der CDU angehört, irgendwie umtreibt. Aber nichts davon. Ja? Und diesen Artikel in der FAZ, den ich hier auch ausführlich zitiert habe, den man sich, finde ich, zu Gemüte führen sollte, weil er hochinteressant ist, also der heißt Zeitenwende im Sozialstaat oder so ähnlich, heißt, kann ich aber auch nachgucken, von Rainer Schlegel in der FAZ. Dieser Artikel ist im Grunde Zeitenwende für den Sozialstaat in der FAZ vom 13.05.2022, also im Mai, 10 Wochen, glaube ich, nach der Scholz-Rede, wurde diese sozialpolitische Zeitenwende massiv von einem der ranghöchsten Juristen unseres Landes gefordert, in einer wichtigen Zeitung, die sich da zum Vorreiter gemacht hat. Was ich jetzt sehe in diesem Koalitionsvertrag, ist, dass genau diese sozialpolitische Zeitenwende vorangetrieben wird und gleichzeitig man sich durch Aufhebung der Schuldenbremse für militärische Ausgaben im Grunde eine unbegrenzte Kreditfähigkeit für Rüstung geschaffen hat. Ich habe mal irgendwo in einem Kommentar geschrieben, das gäbe es außer in Militärdiktaturen und in faschistischen Ländern eigentlich sonst gar nicht. dass sozusagen Rüstung dermaßen gegenüber allen anderen Staatsausgaben privilegiert wird. Alle anderen Ausgaben müssen sich sozusagen begrenzen durch die Schuldenbremse. Nur Rüstungsausgaben nicht. Und dann ist natürlich außerdem, darauf hat die SPD sehr viel Wert gelegt, übrigens auch mit der typischen Begründung, sonst würde gesagt werden, die Straßen verlottern und für Rüstung wird wahnsinnig viel ausgegeben, hat dann noch dieses Sondervermögen für die Infrastruktur aufgelegt, wo ich übrigens auch fürchte, dass da die militärische Infrastruktur sehr stark das sein wird. Also diejenigen, die glauben, jetzt werden die Kitas ausgebaut, die Schulen, in die regnet es demnächst nicht mehr rein, was es übrigens auch bei Hochschulen gibt, wie ich aus eigener Anschauung sagen kann, die können sich vielleicht auch noch irren. Also es ist durchaus möglich, dass eben nicht die Kindertagesstätten, sondern Kasernen oder zum Beispiel, wie es an der Uniklinik Köln passiert, da baut man jetzt einen Bereich, der sozusagen medizinische Behandlung in Krisen, Katastrophen und Kriegsfällen, also unterirdisch oder sonst wie, ist ideal, um aus diesem Sondervermögen für die Infrastruktur Gelder zu beantragen. Ja? Kostet natürlich irrsinnig viel Geld. Aber ob das nun wirklich sinnvoll ist, mir lägen die Kitas offen gestanden sehr viel näher, um Kindern zu ermöglichen, dass sie gut betreut werden und Eltern zu ermöglichen, insbesondere Alleinerziehenden, dass sie sich vielleicht vollerwerbstätig aus der Armut selbst herausarbeiten können. Aber die Koalition setzt eindeutige Prioritäten, so wie das eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg nie geschehen ist, in der Bundesrepublik setzt die Priorität bei Rüstung. Und da komme ich jetzt auf einen geschätzten Kollegen, der leider schon lange verstorben ist, Jörg Hufschmidt, der vielleicht auch manche noch bekannt ist. Ich habe ja lange als Privatdozent an der Universität Bremen gearbeitet und Jörg Hufschmidt war ein Ökonom, der da als Prof tätig war. Der hat einen Band damals gemacht, Rüstungs- oder Sozialstaat? Fragezeichen. Und ich glaube, diese Frage stellt sich jetzt wieder. Und diese enorme Ungleichheit, die es in Deutschland gibt, auf der einen Seite gibt es nach EU-Kriterien 15,5% der Bevölkerung, die armutsgefährdet sind. Das sind 13 Millionen Menschen. Der Paritätische hat so eine Untersuchung gemacht, da hat er die explodierenden Mietkosten mit berücksichtigt und kommt auf 17 Millionen Menschen, die einkommensarm sind, weil armutsgefährdet ist auch wieder so eine Verharmlosung. Auf der anderen Seite, jetzt kommt der zweite Werbeblock, Umverteilung des Reichtums heißt das Buch. Da habe ich natürlich untersucht, ja, wie sieht es denn mit dem Reichtum in Deutschland aus und habe dann natürlich da auch Untersuchungen herangezogen, nicht vom Statistischen Bundesamt, weil die gibt es nicht. Man weiß zwar, wie viele Bergziegen und wie viele Zwerghasen es gibt, aber man weiß nicht, und ich behaupte, man will auch nicht wissen, wie viele Reiche und vor allen Dingen auch wie viele Wohnungs- und Obdachlose es gibt, obwohl der Bundestag da wenigstens beschlossen hat, dass es darüber jetzt auch mal eine Statistik geben soll. Dieser Reichtum konzentriert sich in immer weniger Händen. Also die 5 reichsten Familien in Deutschland besitzen zusammen 250 Milliarden Euro Privatvermögen. Und das heißt so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Also das heißt mehr als 40 Millionen Menschen. Und da hat man so einen Eindruck davon, wie sehr unsere Gesellschaft auseinanderdriftet. Das dritte Ursachenbündel dafür ist eine Steuerpolitik. Ich nenne sie eine nach dem Matthäus-Prinzip, weil es im Evangelium des Matthäus heißt, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Alle Kapital- und Gewinnsteuern, die es in Deutschland gab, sind entweder abgeschafft worden, wie die Börsenumsatz- und die Gewerbekapitalsteuer, werden einfach nicht mehr erhoben, wie die Vermögensteuer seit 1997 unter der Regierung Kohl, oder die Steuersätze sind drastisch heruntergezogen worden. Unter Helmut Kohl, der ja kein Kommunist war, betrug der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer 53%, heute bei uns noch 42% für ganz wenige, die sogenannte Reichensteuer von 45%, die aber die ganz Reichen gar nicht zahlen müssen, weil diese Reichensteuer wird nur erhoben, auf Erwerbseinkommen. Das heißt, wer so reich ist, dass er von seinen Dividenden, seinen Zinsen, seinen Mieteinnahmen Milliardär wird und im Luxus leben kann, und wer mit seiner Yacht in der Karibik kreuzt, der muss die Reichensteuer in Deutschland gar nicht zahlen. Selbst wenn er nicht, wie der zweitreichste Mann der Bundesrepublik, Klaus-Michael Kühne, seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt, um die 3,3 Milliarden Euro Dividende nur an seinen Hapag-Lloyd-Aktien, die er im letzten Jahr für das Vorjahr bezogen hat, um die nicht mit 25% Kapitalertragssteuer besteuern zu müssen. Also, da seht ihr, wie wer sehr reich ist, ist auch politisch einflussreich, und die Steuerpolitik und die Steuergesetze sind sehr, sehr stark so gestaltet, wie es im Interesse der Hyperreichen, wie ich sie nenne, liegt. Und wenn ihr in Wuppertal 3 Eigentumswohnungen erbt, dann müsst ihr Erbschaftssteuer zahlen. Wenn ihr 301 Wohnungen in Wuppertal erbt, müsst ihr keine Erbschaftssteuer zahlen. Warum nicht? Weil das Finanzamt annimmt, dass es sich um eine Immobilienholding handelt, und Holdings sind nicht erbschaftssteuerpflichtig. Da weiß man, warum die Gesetze so sind, wie sie sind, und insbesondere die Steuergesetze. So, was kann man dagegen tun? Was sicher kontraproduktiv ist, ist dieser Aufrüstungskurs. Also Aufrüstung macht die Reichen reicher und die Armen zahlreicher. Das sieht man ganz gut, ist ja nicht so weit weg, Rheinmetall, am Kurs der Rheinmetall-Aktie vor dem Ukraine-Krieg so um 90 Euro, heute 1400, 1500, den aktuellen Stand weiß ich nicht, kann ja mal jemand in Erfahrung bringen. Eine Vervielfachung auf jeden Fall. Wer hat solche Rheinmetall-Aktien, also Aktien des größten Rüstungskonzerns in der Bundesrepublik? Ganz sicherlich nicht die Armen. Und wenn die soziale Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur nicht ausgebaut werden kann, weil das Geld dafür in die Rüstung fließt, dann, das könnt ihr euch vorstellen, leiden darunter ganz besonders die Armen und sozial Benachteiligten. Und deswegen ist eigentlich Rüstung auch ein Element dieser sozioökonomischen Spaltung. Auf der einen Seite, das habe ich versucht an der Ukraine zu zeigen, führt Ungleichheit zu Krieg oder zur Gefährdung des Friedens. Auf der anderen Seite erhöht Rüstung die Ungleichheit. Und das heißt, wir haben gewissermaßen da so einen Wechseleffekt, der das Ganze hochbrisant macht, und umso wichtiger ist es natürlich, dem entgegenzuwirken. Meine Antwort auf die Frage, was kann man tun, ist, wenn die Analyse richtig ist, natürlich auf 3 Ebenen anzusetzen. Erstens eine Re-Regulierung des Arbeitsmarktes. Also das heißt nicht nur ein deutlich höherer Mindestlohn, der nicht erst in ein paar Jahren kommen darf. Da hat Friedrich Merz übrigens völlig recht, dass im Koalitionsvertrag nicht steht, im Jahr 2026 wird der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht, wie die SPD es interpretiert, sondern da steht, er kann erreicht werden 2026. Die Mindestlohnkommission hat im letzten Jahr den Mindestlohn von 12 Euro, den die Ampelkoalition eingeführt hatte, um ganze 41 Cent erhöht auf 12,41 Euro und in diesem Jahr auf nochmal um 41 Cent auf 12,82 Euro. Und wenn sie weiter nachlaufend zur Tariflohnerhöhung agiert, was sie bisher getan hat, zum Teil auch mit der angeblich neutralen Vorsitzenden gegen die Stimme der Gewerkschafterinnen in dieser Mindestlohnkommission, die ist ja zusammengesetzt aus Wissenschaftlern, die nicht stimmberechtigt sind, Gewerkschaftern und Arbeitgeberverbänden und paritätisch besetzt mit einer neutralen Vorsitzenden, dann kann man sich vorstellen, dieser Anpassungsmechanismus nennt man das, der spricht nicht dafür, dass es eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns gibt. Es wird aber auch nötig sein, die Tarifbindung zu stärken. Der Bundesarbeitsminister oder jetzt die Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas müsste eigentlich in der Lage sein, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Das geht aber nicht, weil im Gesetz steht, dass es ein Vetorecht der Sozialpartner, in diesem Falle der Arbeitgeber, gibt. Das heißt, Flächentarifverträge allgemeinverbindlich zu machen, funktioniert in aller Regel nicht. Und es müsste auch die Leiharbeit entweder verboten oder stärker reguliert werden. Es müssten sachgrundlose Befristungen verboten werden, damit der Arbeitsmarkt wieder ermöglicht, Reallöhnerhöhungen tatsächlich zu erreichen. Dann müsste zweitens der Sozialstaat um- und ausgebaut werden hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung, wie Bärbel Baas zu Recht neulich auch in die Öffentlichkeit hinein kommuniziert hat, müssten Freiberufler, Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und Minister einbezogen werden, Beiträge zahlen. Ich fürchte, das hat sie hauptsächlich als innerparteiliches Signal gesetzt, weil sie ja Vorsitzende der SPD werden will, zusammen mit Lars Klingbeil. Das müsste aber natürlich in der Koalition durchgesetzt werden, steht aber natürlich nicht im Koalitionsvertrag und wird auch als Bürgerversicherung so schnell nicht kommen, obwohl es übrigens in mehreren Parteiprogrammen steht, nicht nur der SPD, sondern auch bei den Grünen und auch bei der Linken. Im Wahlkampf hat man davon selten gehört. Das wäre aber nötig, vor allen Dingen auch mit einer entweder auf- oder starken Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, die beträgt zurzeit 8.050 Euro. Wer mehr als 8.050 Euro brutto im Monat verdient, der muss und auch sein Arbeitgeber für das, was darüber hinaus verdient wird, keine Beiträge in die Sozialversicherung zahlen. Das ist natürlich völlig widersinnig, weil an dem Punkt, wo die Solidarität anfängt, Spaß zu machen, weil man selbst und die Familie sozial abgesichert ist, und man jetzt auch beitragen könnte dazu, dass eine Verkäuferin und ein Lagerarbeiter eine auskömmliche Rente nach dem Erwerbsleben zu erwarten hat, an dem Punkt endet die Solidarität. Und das Dritte, was natürlich nötig wäre, wäre eine andere Steuerpolitik. Also die Wiedererhebung der Vermögensteuer, die steht noch im Grundgesetz, Artikel 106 Absatz 2, wäre nötig, meiner Meinung nach, auch das schlage ich hier vor, zwei Schritte, nämlich einmal, um Spitzenverdiener zu erreichen und aber auch Kapitaleigner und diejenigen, die sozusagen als Konzerne der Körperschaftssteuer unterliegen. Da könnte man den Solidaritätszuschlag, der zu Recht im Volksmund den Kosenamen Soli trägt, weil er nämlich in der Tat einen Moment von Solidarität in unser Steuersystem bringt, der sollte nicht im Jahr 2030 auslaufen, wie das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zum Soli, so sagen wir mal en passant, hineingeschrieben hat, dass dann wahrscheinlich im Jahr 2030 die Lasten der Einheit abgetragen seien und man dann den Solidaritätszuschlag abschaffen könnte oder müsste vielleicht sogar. Stattdessen sollte er verdoppelt und als Krisensoli dauerhaft erhoben werden. Also das ist jedenfalls, solange es solche Krisen wie die Pandemie, wie Energiepreisexplosion und Inflation, die ja noch lange nicht zu Ende ist, wer mal einkaufen geht in den Supermarkt oder das regelmäßig tut, der merkt ja, dass die Preise gerade im Lebensmittelbereich bei den Eigenmarken der Konzerne, aber auch bei anderen Lebensmitteln, dass die weiterhin doch ziemlich stark steigen und immer mehr Menschen und Familien vor allen Dingen auch angesichts der explodierenden Mieten Schwierigkeiten haben, über den Monat zu kommen. Und das Zweite, was nötig wäre, wäre die Hochvermögenden zu beteiligen an den Krisenlasten. Das stelle ich mir so vor, dass man da zurückgreift auf etwas, was es 1952 gab, nämlich damals hat eine CDU-CSU-FDP-Koalition den Lastenausgleich beschlossen. Das war für ganz hohe Vermögen eine 50-prozentige Wegbesteuerung. Also der Staat hat auf hohe Vermögen zugegriffen und über einen langen Zeitraum von 30 Jahren 50% des Vermögens eingezogen. So, diese 50% hören sich jetzt konfiskatorisch an. Für diejenigen, die so hohe Vermögen hatten, hat sich das Ganze aber als weniger dramatisch erwiesen, als sich das so anhört. Nämlich über 30 Jahre wurden ja Gewinne gemacht, die es ermöglichten, diese Steuer zu bezahlen. Und zum anderen war es natürlich auch so, dass inflationäre Tendenzen den Wert über 30 Jahre, über einen so langen Zeitraum gemindert haben, dessen, was da an den Staat abgeführt werden musste. Da schlage ich vor, eine Vermögensabgabe von 10% über 5 Jahre, um sozusagen diese Krisen jetzt stärker auch von starken Schultern tragen zu lassen. Denn es ist ganz klar, diese wachsende Konzentration der Vermögen bedeutet natürlich nicht nur wachsende Ungleichheit, sondern bedeutet auch, dass die öffentliche Hand weniger zur Verfügung hat. Denn was sich bald bei wenigen, vor allen Dingen Unternehmerfamilien, das fehlt natürlich dem Staat zur Erledigung seiner sozialen Bildung, Kultur und anderen Aufgaben. Und häufig ist es natürlich sogar so, dass den Familien das gar nicht gut bekommt. Solche Vermögen von 40, 50 Milliarden Euro, die es da gibt, die führen häufig auch zu Zwist in diesen Familien. Also die sich dann häufig auch nur noch im Gerichtssaal treffen. Also sprechen viele Gründe dafür, da stärker zu besteuern. Und am Ende des Buches Umverteilung des Reichtums werfe ich dann natürlich auch die Frage auf, inwiefern, um eine Reproduktion der Ungleichheit zu unterbinden. Also durch Steuern kann man ja umverteilen von oben nach unten, aber man kann durch Steuerpolitik nicht verhindern, dass wieder neue Ungleichheit entsteht. Dazu müsste man eben die Wirtschaftsstrukturen, die Eigentumsverhältnisse und die Verteilungsmechanismen dieser Gesellschaft in Frage stellen. Und auch das ist natürlich längerfristig sicher überlegenswert. Aber was jetzt erstmal nötig wäre, wäre dieser Koalition mit der nötigen Kritik und auch mit außerparlamentarischem Druck zu begegnen. Was hier in so einem Kreis von Friedensbewegten für mich ganz klar ist, ist, man braucht eine Vernetzung, man braucht eine Verbindung von Arbeiterbewegung und Friedensbewegung, von Gewerkschaften, aber auch von Sozialverbänden, ATTAC als Globalisierungskritiker. Nur wenn all diese Bewegungen an einem Strang ziehen und diesem Rechtsruck will ich es bewusst nicht nennen, weil es kommt nicht über Nacht, sondern es ist eine langfristige Rechtsentwicklung, die verbunden ist mit dem Abbau von sozialen Rechten. Diese Rechte zu verteidigen, das scheint mir die Aufgabe zu sein, vor der wir stehen. Vielen Dank für die Geduld.